Radio Chico Weltfriedenswoche 2021 zum Thema gegenseitige Akzeptanz. Die ganze Woche live aus dem Unity-Saal am Ostring zu Bern.
Bei uns heute im Radio Chico darf ich die emerierte Professorin Françoise Alassek begrüßen. Sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie und hat unter anderem das Buch «Mutig gegen Mobbing» geschrieben. Grüße Frau Professorin Alsäcker.
Grüße wohl.
Ihr habt bis jetzt ein sehr erfolgreiches Leben geführt. Könnt ihr uns einen Einblick in euren Werdegang geben und wie ihr dazu gekommen seid, die Entwicklungspsychologie als euer Hauptthema zu wählen?
Ja, mache ich gern. Es kann natürlich eine lange Geschichte sein, wenn man so alt ist wie ich schon, aber ich mache es eigentlich ganz kurz und begrenze mich auf die Entwicklungspsychologie. Ich habe in einem Zweitstudium Psychologie studiert. Das war eigentlich schon früh ein Wunsch, aber ich bin in Frankreich aufgewachsen und damals war Psychologie nicht unbedingt ein Fach, was man leicht studiert hat. Aber in Norwegen habe ich dann ein neues Studium haben müssen oder durchführen müssen und habe dann die Psychologie gewählt. Und relativ früh war mir klar, dass was mich wirklich interessierte, das ist, wie ein Mensch sozusagen zum Erwachsenen wird. Also was sind alle die Etappen in einem Menschenleben, die eigentlich auch dazu führen, dass man irgendwann so auch als Erwachsene so steht, wie man tut. Und das war das eine. Das andere ist eigentlich auch die Verletzbarkeit der Kinder, die mich eigentlich immer auch sehr beeindruckt hat. Und wie Kinder sehr abhängig sind von ihrer ganzen Umgebung, ob es Erwachsene sind oder ob es auch Kameraden sind. Und deshalb habe ich eigentlich auch früh die klinische Psychologie für Kinder dann gewählt. Und später, als ich dann nicht mehr in der klinischen Psychologie gearbeitet habe, habe ich mich dann entschieden, tatsächlich trotzdem bei dieser Stufe zu bleiben und, sagen wir, die Kinder- und Jugendpsychologie eigentlich zu meinem Thema zu machen. Also so habe ich eigentlich die Entwicklungspsychologie sozusagen gefunden.
Und was waren Beweggründe, dass ihr das Buch geschrieben habt?
Also das Buch ist natürlich das Resultat von ungefähr 20 Jahren Forschung. Ich hatte auch schon ein Buch geschrieben, ungefähr gut 10 Jahre vorher, zu einem Projekt zu Mobbing im Kindergarten. Und das war eigentlich das Thema, was ich reingebracht habe in diese Forschung. Das ist eigentlich ein Blick auf das, was geschieht im Kindergarten. Weil bis, sagen wir, 1990 ungefähr, bis ich dann anfing, hat man nur über Mobbing entweder bei Erwachsenen am Arbeitsplatz gesprochen oder unter etwas älteren Schülern, ab vielleicht 3., 4. Klasse. Und ein Grund dafür war, dass es eigentlich sehr einfach oder viel einfacher war, die Kinder mit Fragebögen zu befragen. Und dann hat man eigentlich das Kindergartenalter vollständig ignoriert. Und als ich damit anfing, hat man mich eigentlich mehr belächelt als was anderes, weil viele meinten, dass es eigentlich gar nicht sein könnte, dass Kinder in dem Alter schon entweder mobben oder gemobbt werden. Und das entsprach überhaupt nicht meinen Beobachtungen, weil wenn man wirklich ein bisschen schaut, was geschieht in Kleingruppen, also in Kleinkindergruppen, dann sieht man, dass es solche Muster gibt schon. Und so habe ich da angefangen und ich habe im Laufe von dem letzten Projekt, haben wir nämlich nicht nur wissenschaftlich gearbeitet, wir haben nämlich auch sehr viel Ausbildung, Weiterbildung von Lehrpersonen gemacht. Wir sind in Kindergärten gewesen, haben dann die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner wirklich geschult, sodass sie eigentlich mit Mobbing arbeiten konnten, das heißt also gegen Mobbing etwas machen konnten. Und das war ein Teil von unserem Projekt, dass wir ein ganzes Programm gegen Mobbing oder für die Prävention von Mobbing erarbeitet haben. Und als das Projekt fertig war, war es mir ein richtig großes Anliegen, dass das nicht einfach nur bei mir bleibt oder nur damit zusammenhängt, dass ich weiterhin Weiterbildungen mache, sondern dass wir das also wirklich in, also schriftlich festhalten in ein Buch, das tatsächlich auch für Leute gut lesbar war, also nicht voll von wissenschaftlichen und statistischen Ausdrücken, aber trotzdem einerseits wirklich also basiert auf Forschung und Wissenschaft, aber andererseits sehr klar verankert in der Praxis. Und das waren die Beweggründe für, ja, für das Schreiben für dieses Buch.
Und was gehört denn aus, zu, also aus eurer Sicht zu Mobbing?
Was dazu gehört? Ja, es ist eigentlich eine ganz wichtige Frage, weil der Begriff Mobbing ist, also zuerst, als ich in die Schweiz kam, das war 92, hat man irgendwie das Wort nur im Arbeitsplatz gebraucht. Man hatte kein Wort dafür, was bei Kindern geschieht. Nachher ist das, der Begriff eigentlich ein bisschen zu viel gebraucht worden. Und es ist sehr wichtig, dass man das unterscheidet von anderen Formen von negativen Verhaltensweisen. Das Erste, was man sagen muss, das ist das Mobbing, das ist also ein negatives Verhalten. Man kann auch sagen, ein aggressives Verhalten, denn das ist es auch, das gehört dazu. Das heißt, man verletzt, man ist auch, man weiß auch, dass man andere verletzt. Und das heißt, das ist etwas, was man vielleicht in Konflikten auch sehen kann, aber in Konflikten ist das Ziel nicht das Verletzen, sondern dass man eigentlich zu etwas kommt. In Mobbing gibt es eigentlich nichts, was man anders erreichen soll, als eigentlich verletzen und selber ein bisschen Spaß haben, können wir schon mal sagen. Das andere, was Mobbing also sehr speziell macht, das ist, dass es sehr systematisch ist. Das heißt, es ist gegen ein Kind oder gegen ein paar Kinder, das gibt es auch, also ab und zu in einer Klasse können zwei gemobbt werden, meistens ist ein Kind, das gemobbt wird. Und das ist gegen dieses Kind und das sind mehrere, die gegen dieses Kind agieren. Also wieder nicht wie in einem Konflikt, wo es eigentlich zwei Parteien gibt und vielleicht eins gegen eins oder zwei, drei gegen zwei, drei. Da ist also eine Systematik gegen eine Person. Und da sind wir nämlich auch am nächsten Punkt, der ganz wichtig ist dafür, das ist eigentlich ein Gruppengeschehen. Also Mobbing ist nicht etwas von zwei Personen, also irgendwas, was zwischen Personen, zwei Personen irgendwie dann vor sich geht, das ist wirklich ein Gruppengeschehen. Da sieht man eigentlich, also in der ganzen Gruppe, da sieht man eigentlich, also sagen wir ein Kind, das gemobbt wird, wir sehen ein Kind, das, sagen wir, Anführer vom Mobbing ist oder sein kann, aber wir sehen auch andere Kinder, die mitmachen, wir sehen diese sogenannten Mitläufer und die sind extrem wichtig. Weil ohne diese Mitläufer würden die Anführer von Mobbing überhaupt nicht an ihr Ziel kommen. Und dann sehen wir eine ganz große Gruppe von Kindern, die eigentlich, sagen wir, an der Oberfläche nicht involviert sind, weil die sind nicht, werden nicht gemobbt und die mobben nicht, aber die sind Zuschauer. Und unter den Zuschauern gibt es dann einige, die machen gar nichts, also die schweigen vollständig, sind total passiv und es gibt andere, die verstärken ein bisschen das Mobbing. Also die beiden, das sieht man eigentlich unter diesen Zuschauern. Dann gibt es auch eine kleine Gruppe von Kindern, die versuchen, dem gemobbten Kind zu helfen. Diese sind also eigentlich recht mutige Kinder, die aber meistens, weil die ganze Meute von Zuschauern nichts tut, verlieren sie irgendwann den Mut. Also da sehen Sie, das ist wirklich eine ganze Gruppe, die am Agieren ist in dieser Situation. Und das heißt, man hat ein totales Ungleichgewicht in der Mobbing-Situation. Und das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil oft sagt man, ja, aber das Opfer von Mobbing könnte sich wehren. Aber wie soll es sich wehren, wenn es eine ganze Gruppe gibt, die eigentlich dann gegen sie oder ihn agiert? Und etwas, was auch sehr häufig ist, das ist Mobbing eigentlich geschieht verdeckt oder im Versteck. Das heißt, wenn es physisch ist, dann ist es irgendwo in einer Ecke, wo keine Erwachsenen kommen. oder es ist verdeckt, also das ist sehr indirekt und so, da können wir vielleicht mal darauf zurückkommen. Das heißt, man sieht, es ist wirklich ein ganzes Muster. Und das ist natürlich etwas, was total anders ist als ein Konflikt.
Ihr habt vorhin erwähnt, dass noch Mitläufer dabei sind. Was sind die Beweggründe, dass sie überhaupt dem Mobbenden weiterhelfen?
Genau, das ist ganz wichtig, weil die sind, man könnte sagen, die sind vielleicht noch wichtiger als die Mobber in einer Art und Weise. Und ich glaube, ein Beweggrund ist, dass Mobbing, wenn man nicht getroffen, also selber betroffen ist, kann eigentlich dann lustig sein für die Mobbenden und für einige, die dazu gehören. Und die haben das Gefühl, die gehören eigentlich zusammen mit diesen starken, machtvollen Mobbern, weil das ist irgendwie auch, das ist ein Machtspiel, das Ganze. Und die Mobbenden sind Kinder, die eigentlich sich die Macht in der Klasse beschaffen. Und die mitlaufen, haben wahrscheinlich das Gefühl, ja, sie kriegen auch ein bisschen von diesem Machtgefühl. Ab und zu ist es auch so, dass sie vielleicht das Kind, das gemobbt wird, einfach gar nicht kennen, nicht mit dem befreundet sind. Und dann haben sie auch keinen guten Grund, sozusagen nicht mitzumachen, wenn die geholt werden. Und es gibt nämlich auch noch etwas anderes, dass sie oft haben sie Angst. Und sie haben Angst davor, dass sie vielleicht eben gemobbt werden könnten. Das heißt, die Mitläufer sind irgendwie wirklich, also eher ein bisschen feige und aus Angst, vielleicht selber gemobbt zu werden, dann machen sie mit. Also eben ganz verschiedene Motivationen. Und ich denke, oft werden sie eigentlich in der Gruppe angesteckt, weil das ist auch so dieses Gruppenphänomen, dass man in einer Gruppe ab und zu Sachen macht, die man eigentlich allein nicht machen würde.
Und ihr habt auch noch Zuschauer erwähnt, dass die nur zuschauen. Wieso helfen sie denn nicht dem Gemobbten?
Ja, ich denke, da ist es wieder diese Geschichte mit Mut und nicht Mut haben. Also die Zuschauer, die ganz passiv sind, die sehen, dass ein Kind also sehr schlecht drankommt und sie bekommen auch etwas Angst vor den Mobbenden und ihren Mitläufern. Und es ist nicht selten, das ist sogar häufig, dass diese mobbende Meute, könnte man sagen, so ein bisschen salopp, auch Drohungen ausspricht. Also wenn du irgendwas sagst oder so, dann kommst du auch dran. Und das sind alles irgendwie Gründe, weshalb sie sich dann auch nicht einmischen werden. Man muss auch einfach sagen, ich habe das auch von Eltern gehört, die sagen, ja, misch dich einfach nicht. Und das kriegen die Kinder mit, also misch dich lieber nicht mit, ja, dann könnte es gefährlich werden für dich. Also das sind alles solche Gründe.
Und ihr habt auch in eurem Buch die verschiedenen Mobbingformen erwähnt, die direkte und indirekte. Wo liegt da genau der Unterschied?
Der Unterschied liegt eigentlich in der Sichtbarkeit, könnte man sagen. Weil ob das mit Worten oder mit Schlägen geschieht, es kann indirekt oder direkt sein. Wenn man es direkt macht, okay, dann geht man auf einen zu. Alle sehen das. Und das heißt, dass man natürlich auch dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. Deshalb geschieht Mobbing meistens eher etwas verdeckt. Das heißt, auch wenn es physisch ist, statt dass es einen direkten Schlag gibt, den alle sehen, dann wird es vielleicht eher ein Bein gestellt oder es wird irgendwie geschubst oder mehrere Schubsen und niemand hat die Verantwortung. Da sieht man eigentlich schon dieses etwas verdeckt. Also man kann sich sozusagen von der Verantwortung zurückziehen. Das ist so ein typisches Verhalten eigentlich auch beim Mobbing. Also wieder anders als beim Konflikt, wo man da eigentlich ganz direkt sagen wird, was man will und nicht will. mit Worten genau das Gleiche. Man kann es eben also ganz, ganz direkt machen und alle wissen, was gesagt wurde. Oder man macht das mit Bemerkungen, die eigentlich verschieden interpretiert werden können. Man macht eigentlich das gemobbte Kind etwas lächerlich in irgendeiner Form. Das sind eigentlich diese eher indirekten Formen. Und dann gibt es natürlich alle die man auch im Erwachsenenalter kennt, wo man also Gerüchte irgendwie verbreiten und dann wird ein Gerücht verbreitet über das eine Kind und dann nachher dann ziehen sich die anderen Kinder zurück, weil sie eigentlich das glauben, statt irgendwie zu fragen und so weiter. Das sind so.
Und wieso ist es für einen Gemobbt so schwierig, sich Hilfe zu holen und oder das alleine probieren zu stoppen?
Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil es gibt immer wieder so Mythen, oder es hat Mythen gegeben und die leben eigentlich auch oft viel länger, als was die Wissenschaft irgendwie dann rausfindet, wo man eigentlich versucht, dem gemobbten Kind ein bisschen die Schulterhand zu geben, weil er könnte sich oder er sie könnte sich irgendwie wehren. Aber so wie Sie verstanden haben, wenn ich sage, wie das überhaupt ist, mit dieser Gruppe, mit diesem Ungleichgewicht, mit diesem Machtspiel, dann ist es für eine Person, ist eigentlich gleich, ob man im Kindergarten, in der Schule, im Gymnasium oder am Arbeitsplatz ist, dann ist es irrsinnig schwierig, irgendwie sich zu wehren, weil es sind immer viele oder mehrere, die etwas dagegen sagen können. Also man kann sagen, ja, aber warum hast du mir das jetzt irgendwie so gesagt? Ja, und dann kommen die anderen, und warum sollte sie das nicht so sagen? Und dann hat man wieder irgendwie verloren, einfach wegen der Anzahl Angreifer, könnte man sagen. Dann gibt es auch etwas anderes, was wichtig ist, das ist, dass mit der Zeit, wenn das über längere Zeit geschieht, dann verliert das gemobbte Kind auch Selbstvertrauen. Das ist eine klare Folge von der ganzen Mobbing-Situation. Und wenn man das Selbstvertrauen verloren hat, dann wird man sich auch nicht mehr wehren können. Und ich denke, oft ist es so, auch also ein gemobbtes Kind sollte eigentlich Unterstützung haben, sollte Unterstützung von seinen Kameraden haben, sollte aber Unterstützung von den erwachsenen Personen haben. Und das haben sie oft überhaupt nicht. Und man fragt sich, wieso und warum wissen die Erwachsenen nichts davon und so. Und ich denke, also in der ganzen Zeit, wo ich mit Leuten gesprochen habe, dass sie oft haben sie versucht, das zu erzählen. Aber das wurde nicht ernst genommen. Das sind so Konflikte, das sind so Streitigkeiten. Vergiss es einfach. Oder ja, das ist doch nicht so schlimm, weil man erzählt von einer Handlung, von einer Verhaltensweise. Und das, genau diese kleine Handlung war vielleicht nicht an sich sehr schlimm, aber es war eine von 50, die man erlebt hat. Und dann kommen die Erwachsenen trotzdem zu dem und sagen, ja, aber das war doch nicht so schlimm, ignoriert das doch. Und dann, was macht ein Kind, das diese Antwort kriegt von Erwachsenen? Es kommt nicht ein zweites Mal und sagt, weißt du, das ist wieder geschehen oder so. Und das ist nicht so, dass das also ein Kind Opfer von Mobbenden wird, weil es sich allgemein nicht verteidigen könnte, sondern weil die Situation das unmöglich macht und weil es mit der Zeit tatsächlich an Selbstvertrauen verliert.
Kann es denn auch dazu führen, dass wenn es Selbstvertrauen verliert, dass es sich in die Isolation rettet? Weil ihr habt ja im Buch geschrieben, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass Mobbing zur Isolation kann führen oder auch umgekehrt.
Genau, das ist ganz richtig, weil es kommt natürlich zu einem Teufelskreis, kann man sagen. Also weil ich weiß auch von sehr vielen Kindern, Jugendlichen, die gemobbt wurden und die eigentlich im Ausgangspunkt sehr gut integriert waren und ihre Freunde hatten, aber sie rutschen in eine solche Situation rein. Und werden eigentlich nach und nach isoliert von den anderen. Also einerseits ziehen sie sich auch zurück, weil sie eigentlich die ganze Situation also so kann sagen, so verletzend finden und die versuchen eigentlich, sich da wegzuhalten und andere geben ihnen keine Unterstützung. Also fühlen sie sich auch mehr und mehr isoliert und werden auch isoliert. Und diese Isolation, die kann natürlich wieder dazu führen, dass sie sehr einfache Zielscheiben sind für die mobbenden Kinder. Weil ein Kind, das mobbt, das ist nicht wie im Konflikt. Das ist auch nicht wie Jugendliche oder Kinder, die eigentlich einfach so kämpfen wollen. Überhaupt nicht. Die wollen nicht geschnappt werden. Die wollen keinen Kampf. Die wollen einfach sicher sein, dass sie die Stärksten sind und die Macht behalten. Und das, es ist nämlich auch so, dass diese ganze Mobbing-Situation, die lohnt sich tatsächlich für die mobbenden Kinder, die wollen eigentlich diese gute Situation dann auch so behalten.
Und was sind denn für gemobbt so für psychische Folgeschäden?
Ja, Sie haben schon gesagt, also diese Isolation, die dann nach und nach geschieht und die mit der kommt natürlich eben dieses Gefühl von isoliert sein, von allein sein, von einsam werden. Und nicht nur das, also das, dass man sich eigentlich nicht wehren kann in den Situationen und dass eigentlich auch keine sozusagen auch Unterstützung geben und helfen, die Situation aufzulösen, die führt auch zu einer Art Hilflosigkeit. Also man weiß gar nicht mehr, wie raus aus dem. Und egal, was ich mache, wenn ich mich verteidige, ist es falsch. Wenn ich nichts mache, ist es falsch. Und diese Hilflosigkeit, die führt auch, also ich habe schon gesagt, zu diesem Selbstvertrauen, der verschwindet, auch zu depressiven Gedanken. Man hat auch, also die ganze Mobbingprävention in den nordischen Ländern, also in Skandinavien, die fing damit an, oder sagen wir, der Staat in Norwegen machte den Schritt, irgendwie etwas Nationales einzurichten, weil 3 Kinder im Norden von Norwegen sich das Leben genommen hatten und die hatten nichts miteinander zu tun. Und man entdeckte nach und nach, dass diese 3 ungefähr 10-11-Jährigen gemobbt wurden. Und da sieht man eigentlich, wie weit es tatsächlich auch kommen kann, wenn überhaupt nichts gemacht wird. Und wir haben, also in der Studie, die ich gemacht habe, haben wir die Kinder eigentlich über Jahre dann mitverfolgen können. Und wir haben auch entdeckt, dass es ist nicht so, dass man zuerst depressive Züge hat oder Gedanken hat und dann wird gemobbt, sondern umgekehrt, dass eigentlich Kinder, die eigentlich über die Zeit gemobbt werden, tatsächlich auch anfangen, depressive Gedanken zu haben. Also das denke ich, es zeigt auch, wie wahnsinnig ernst man diese Situation nehmen muss. Und natürlich ist das nicht etwas, was geschieht nach ein paar Wochen. Das ist etwas, was über Jahre geschehen ist. Aber das ist wirklich wahnsinnig ernst zu nehmen.
Und was gibt es denn für Täter für Folgeschäden, wenn er realisiert hat, dass es jetzt so schlimm ist, dass sich jetzt jemand das Leben genommen hat?
Ja, das weiß man nicht. Also es gibt, ich habe nur von einer Konfrontation mal gelesen, aber die ist auch nicht publiziert. Und das ist ganz unterschiedlich. Es gibt diejenigen, die tatsächlich anfangen zu überlegen, was sie überhaupt gemacht haben. Und es gibt auch die anderen, die tatsächlich überhaupt keine Einsicht bekommen. Also, aber das ist, wie gesagt, das ist nicht eine richtige Studie. Das ist eigentlich ein Fall, von dem ich weiß. Es war in Niederland, wo ein Psychiater eigentlich mit einer Klasse nachher gesprochen hat. Und da kann man nicht irgendwie große Schlüsse daraus ziehen. Aber etwa eine Konsequenz für Mobber von ihrem, sagen wir, Verhalten ist natürlich, dass sie eigentlich nicht lernen, dieses Verhalten sozusagen beiseite zu legen. Und das ist für sie eigentlich auch etwas sehr Negatives in der Entwicklung, weil ein Kind, egal in welchem Alter, das eigentlich positive Rückmeldungen kriegt für ein solches negatives Verhalten, wird das Verhalten nicht ändern. Und das ist eigentlich mit der Zeit, ist es etwas, was sehr negativ ist. Also was wir oft sehen, auch in Studien, das ist diese Kinder, die andere mobben, also systematisch mobben, dass man die häufiger findet ja, in Jugendkriminalität und später auch, also die Studien, die tatsächlich das also sehr lange mitverfolgt haben. Und in meinen Studien, dann findet man, dass sie eigentlich, wenn sie dieses Verhalten haben im Kindergarten, dann gibt es eigentlich noch 1% davon, die das eigentlich noch machen in der Schule, auch noch, wenn sie 12 sind. Also es ist wirklich, wir sagen, wenn ich sage, man muss unbedingt intervenieren, man muss unbedingt Prävention betreiben gegen Mobbing, es ist nicht nur wegen der Kinder, die gemobbt werden, es ist wirklich auch für die Kinder, die mobben. Weil die Kinder, die mobben, man kann auch sagen, die sind auch in diese Situation reingerutscht. Weil wir können als Beispiel sagen, ein Kind, das wirklich ein Potenzial hat zu mobben, kommt in eine Klasse, wo es keine potenziellen Mitläufer gibt. Und wenn es keine Kinder gibt in der Klasse, die irgendwie applaudieren oder mitmachen, dann werden die nicht so richtig zu mobbern. Also die werden immer noch so ein Verhalten haben, das nicht unbedingt immer sehr positiv ist, aber das wird nicht zu so einem Mobbing-Situation kommen.
Was ist denn überhaupt der Beweggrund, dass ein Mobber anfängt zu mobben?
Anfangen, das ist sehr schwierig. Ich meine, es kann sein, dass sie eigentlich, also die haben sowieso relativ früh gelernt, dass ihr Verhalten sich lohnt. Also mein Ausgangspunkt ist wirklich der, dass man macht eigentlich das, was sich lohnt für einen. Und sie haben früh erfahren, dass wenn sie sich etwas negativ verhalten, noch etwas vielleicht auch gewalttätig oder aggressiv, auch in indirekten Formen, dann kommen sie zu dem, was sie wollen. Und dann kommen sie in eine Situation, wo sie merken, hey, das gibt ihnen aber auch wirklich auch Macht, das gibt ihnen einen Status. Und das ist genau das. Also irgendwie, deshalb sage ich, man muss so früh wie möglich intervenieren und schauen, weil man kann für die Gemobbten und für die Mobber kann man sehr, sehr viel erreichen, sodass sie nicht irgendwie in so eine Situation kommen, wo alles so zementiert wird.
Und wie würdet ihr jetzt generell gegen Mobbing vorgehen?
Also wir gehen zuerst einmal präventiv vor. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man eigentlich versucht, dass das nicht zementiert wird. Das heißt, wenn eine Lehrperson, das ist also vor allem Lehrpersonen haben die Möglichkeit, irgendwie zu sehen, was in der Klasse geschieht, wenn sie irgendwie Muster sehen, die in Richtung Mobbing gehen können, dann sollen die schon intervenieren. Und zwar nicht mit dem großen Zeigefinger, sondern eigentlich in Richtung eher, also hier in dieser Klasse wollen wir Akzeptanz füreinander, wir wollen Respekt füreinander haben, wir sind füreinander da. Und wir empfehlen am Anfang, also ein Gespräch mit allen Kindern, wo man auch versucht herauszufinden, was für die Kinder gut ist in der Klasse, was dann schlecht ist in der Klasse. Mit der Zeit macht man auch Abmachungen mit den Kindern, das ist, wie sie sich verhalten sollen und so weiter und checkt das und checkt, wie es allen geht. Das ist eigentlich das, was unser Wunsch ist, dass man eigentlich so früh anfängt. Wenn es nicht der Fall ist, dass man eigentlich vorher etwas gemacht hat, sondern es gibt schon etwas, was geschehen ist. Wir sagen, man muss sehr offen sein über das, was geschieht. Das heißt irgendwie, man soll nicht mit dem Finger auf Kindern irgendwie zeigen, der ist ein Böse, der ist ein Guter und so weiter. Das ist nicht so. Ich habe gesagt, das da ist ein Gruppenphänomen. Also alle in der Gruppe haben eine Mitverantwortung. Und das ist genau in diese Richtung muss man gehen. Dass man sagt, alle tragen eine Verantwortung dafür, dass ein solches Phänomen, eine solche Situation aufgelöst wird. Das ist die Art, wie wir eigentlich arbeiten. Und das ist nicht nur bei uns, es gibt auch andere Programme, die eigentlich genau das gleiche Ziel haben. Also irgendwie gemeinsam zu versuchen, ein Problem zu lösen, das wirklich alle angeht und wo alle wirklich eine Verantwortung haben, kann man sagen.
Und in eurem Buch habt ihr auch niedergeschrieben, dass man besonders am Anfang des Schuljahres Acht geben sollte auf die jüngeren Schüler. Und das auch meistens bei weiterführenden Schulen. Aus welchem Grund sollte man das machen?
Weil man eigentlich von der Forschung weiß, dass Kinder, die mobben, die wollen eben keinen Widerstand. Das heißt, die suchen sich eigentlich eher, sagen wir, Zielscheiben oder gute Mobbingsopfer, dort, wo die Schüler vielleicht auch etwas unsicher sind, weil die in die neue Schule kommen oder die sind irgendwie die Jüngeren, die wissen noch nicht, wie alles so geht und sie sind eigentlich etwas gefährdet. Und das ist eigentlich der Grund, um das zu sagen. Aber allgemein, man muss sagen, also Mobbing muss überhaupt nicht sein. Also wenn man aufmerksame Augen hat von Seiten der Erwachsenen, auch offene Ohren für das, was die Kinder zu sagen haben und auch also versucht, Fairness in der Klasse zu lehren und also eine klare Haltung hat gegen Mobbing und sich wirklich für das Wohl der Kinder engagiert und dann dazu noch vielleicht eine kleine Prise Mut hat, um tatsächlich etwas zu sagen, wenn man etwas sieht, dann hat Mobbing eigentlich einen schlechten Stand.
Und wie weit spielt generell das Thema Akzeptanz bei Mobbing eine Rolle?
Eine riesige Rolle, weil eben, ich sage, Akzeptanz, Respekt, das ist eigentlich also grundlegend. Wenn in einer Klasse ein Kind etwas anders ist, dann sagt man, ja, das ist irgendwie deshalb. Nein, ich meine, wenn wir wirklich schauen, wir sind alle etwas anders. Und das sind eigentlich die Mobbenden, die plötzlich definieren, dass dieses Kind anders ist. Das heißt, eigentlich muss man sehr früh lernen, dass wir eigentlich lernen, also dass wir einander akzeptieren sollen mit allen unseren Spezialelementen, kann man sagen, oder speziellen Charakteren und so. Und auch einander respektieren, aber auch respektieren, die Grenzen der anderen respektieren. Das ist wahnsinnig wichtig. Also meine Freiheit, die geht nur bis dorthin, wo die Freiheit des anderen nicht gestört wird, sozusagen. Also eben Respekt, Akzeptanz und Respekt.
Und was würdet ihr für eine allgemeine, was würdet ihr an einem gemobbten Kind für einen Ratschlag geben?
Ich würde sagen, zuerst mal, du musst wissen, das ist nicht deine Schuld. Du bist einfach zufällig da rein gerutscht. Du hast das Pech gehabt, dass in deiner Klasse Kinder sind, die Macht suchen, Macht ausüben wollen. Und du hast das Pech gehabt, dass diese Kinder andere Kinder gefunden haben, die da mitmachen. Also das ist wirklich nicht deine Schuld, würde ich sagen. Aber was du machen kannst, suche dir Kameraden, suche dir deine Freunde und erzähl davon und sag, wie das ist und erzähl es auch den Erwachsenen. Und wenn die Erwachsenen das nicht ganz glauben, dann wiederhol das auch. Das wäre eigentlich das, was ich sagen könnte. Weil sonst ist eigentlich jeder Mobbingfall ist speziell und da gibt es nicht irgendwie den Tipp, den man allen geben könnte.
Und was ist euch wichtig für die, quasi für die heutige Jugend, für die Zukunft?
Wie meinen Sie das? Also es gibt ganz viel, was ich wichtig finde für
also,
die heutige.
Also, dass sie sich besser gegenseitig akzeptieren und dass es gar nicht mehr dazu kommt, dass man einander quasi mobben.
Ganz genau. Ich würde sagen, eben also viel, viel mehr Akzeptanz füreinander statt eben das, was man vielleicht oft sieht, dass man eigentlich also ja, immer wieder die Fehler bei anderen sucht und dass man eigentlich einander auch unterstützt. Das fände ich sehr, sehr wichtig, also für die Zukunft, dass man wirklich lernt, zusammen irgendwie zu gehen und nicht irgendwie ja, gegeneinander und immer wieder die Fehler aussuchen, die man vielleicht finden könnte. Und vielleicht auch sagen, es ist nicht, indem man Fehler bei anderen findet, dass man daraus irgendwie groß wird. Groß ist, wer eigentlich wirklich Mut zeigt. Und Mut zeigen, das ist oft nicht mitmachen bei solchen Sachen. Im Gegenteil, das ist eben Mut haben zu sagen, das will ich nicht. Ich will nicht mitmachen. Das, denke ich, ist vielleicht ein wichtiges Wort, dass man eben Mut hat, entgegenzustehen und
Und habt ihr auch noch irgendwie zukünftige Projekte? gegen Mobbing? Oder?
Nein, jetzt nicht mehr. Also ich selber nicht mehr. Ich bin eben pensioniert, also emeritiert. Aber ich habe eine jüngere Kollegin, die eigentlich die Arbeit weiterführt, die ich auch in den Jahren nach der Pensionierung machte, mit Weiterbildungen in Schulen und so weiter. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Also mitzuverfolgen, dass es eben auf jeden Fall Leute gibt, die, ja, die sich weiter engagieren. Und ich muss auch sagen, ich fand es sehr, sehr schön, dass sie in dieser Woche auch das Thema aufgenommen haben. Weil ab und zu hat man das Gefühl, ja, das wird vielleicht auch wieder ein bisschen vergessen, weil es irgendwie so viel anderes gibt irgendwie in der Gesellschaft. Und das finde ich eigentlich wirklich schön.
Also, merci vielmals.
Bitte, bitte.